Zunächst mal Grüße von unserem Bruder Volkmar Heiden, unserem Ältesten aus Rostock, aus Dobran, Entschuldigung. Manchmal bin ich in Gedanken immer noch in Rostock, aber ich gehöre ja jetzt zu Dobran. Ja, schön, ich habe mich auch gefreut, dass die Jugend, dass ihr mit der Jugend Kontakt habt. Ich kann euch da nur ermutigen, ermuntern, unsere Jugend braucht das, ihr braucht das vielleicht auch und das wäre gut, wenn das auch zusammengeht. Ja, ich lese uns den Bibeltext, der heute zur Wortbetrachtung zugrunde liegen soll. Wir werden es nicht schaffen, den ganzen Text heute zu behandeln, aber ich lese ihn trotzdem ganz vor. So Gott will, wird ja eine Fortsetzung folgen und dann machen wir den zweiten Teil. Ich lese uns aus Epheser 1, die Verse 15 bis 23 und ich bitte die Gemeinde, sich dazu zu erheben. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Soweit Gottes Wort. Wir nehmen wieder Platz. Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. So fängt Paulus an. Glauben und Liebe sind hier zusammengestellt. Und, ihr Lieben, Glaube und Liebe gehören auch zusammen. Glaube und Liebe ist eine Einheit. Sie gehören so zusammen, dass sie untrennbar sind. Das Gegenteil von Liebe ist Streit oder Unbrüderlichkeit oder Überheblichkeit oder Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Der ist mir egal. Die ist mir egal. Hauptsache, ich gehe meinen Weg. Wenn diese Dinge in unserem Herzen sind, dann kann die Liebe nicht da drin sein. Wenn Streit, Überheblichkeit, Unversöhnlichkeit, Ablehnung und all diese Dinge mein Herz bestimmen und mein Herz erfüllen, kann die Liebe nicht darin wohnen. Es gibt einen Spruch von Paulus in Römer 5, Vers 5. Wer weiß es? Ein ganz wichtiger Spruch, solltet ihr euch auswendig lernen, wenn es geht. Und zwar ist die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist nicht etwas, was wir machen könnten. Die Liebe Gottes können wir auch nicht irgendwie produzieren. Nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, nur hab mal den anderen lieb. Geht nicht. Sondern die Liebe Gottes kann nur von Gott selbst ausgegossen werden in das Herz. Und wer Kinder hat, der weiß ja, manchmal am Frühstückstisch, wenn also Sonntag früh die Mutti die weiße Tischdecke aufgelegt hat und der Topf Kakao steht auf dem Tisch und dann kommt jemand an den Topf ran und der fällt um. Und der schöne Kakao tränkt die weiße Tischdecke total durch und durch. Es tropft auf den Fußboden, wie auch immer. Ist natürlich ärgerlich. Ist aber ein Bild dafür, dass ausgießen heißt, wirklich ausgießen, ausschütten. Ganz und gar erfüllen. Die Tischdecke ist ganz und gar durchtränkt von dem Kakao. Und so, genau so, wird die Liebe Gottes in die Herzen ausgegossen. Durchtränkt das ganze Herz. Hinderungsgrund für die Liebe Gottes, dass sie mein Herz erfüllt, kann nur sein, Schuld, Sünde, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Gleichgültigkeit und all diese Dinge. Und ihr lieben Geschwister, das ist kein Kavaliersdelikt. Fehlende Liebe im Herzen Gottes, die ich nicht machen kann, aber die ich annehmen kann von Gott, dem Vater, der ausgießt durch den Heiligen Geist, ist kein Kavaliersdelikt. Ich glaube, die größte Anzahl der Christen geht ziemlich gleichgültig aneinander vorbei. Ich rede jetzt nicht von eurer Gemeinde. Die größte Anzahl in der Christenheit lebt ihren Glauben so, wie sie es meint, so, wie sie es kennt und ist dabei auf sich selbst fixiert, ohne den anderen großartig als meinen geliebten Bruder im Herzen zu tragen. Und das ist ganz gefährlich. Warum ist das gefährlich? Jesus gibt uns in Matthäus 25 ein Beispiel von den 10 Jungfrauen. Und von den 10 Jungfrauen war 5 klug und 5 waren unklug, töricht. Was war der Unterschied? Sie hatten alle Öl in ihren Lampen. Sie hatten alle Licht, Erleuchtung des Heiligen Geistes. Nur der Unterschied bestand darin, die einen hatten zu wenig und die anderen hatten ausreichend. Zu wenig heißt zu wenig Heiligen Geist im Herzen. Ein bisschen Glauben, ein bisschen Gehorsam, ein bisschen Christentum reicht nicht. Ein bisschen Gottes Wort befolgen reicht nicht. Sagt uns Jesus ganz klar. Die Törichten kommen nicht zur Hochzeit hinein. Sie stehen vor verschlossener Tür. Obwohl sie Heiligen Geist hatten, obwohl sie vielleicht im Glauben angefangen haben, obwohl sie auch erleuchtet waren durch den Geist Gottes, obwohl sie auch ein bisschen gehorsam waren. Aber da blieb noch eine ganze Menge Eigenwille, da blieb noch eine ganze Menge Egoismus, da blieb noch eine ganze Menge Hartherzigkeit und Unversöhnlichkeit, sodass der Heilige Geist nicht das ganze Herz erfüllen kann. Und wenn er nicht das ganze Herz erfüllt, dann reicht es nicht. Es reicht nicht, sagt uns Jesus. Jesus spricht nicht von der Welt im Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Er sagt, es wird aber mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen. Mit dem Himmelreich. Und das Himmelreich ist immer ein Symbol für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die Kirche, für die Gläubigen. Damit wird es sein wie mit 10 Jungfrauen. Der Riss geht quer durch. Und deswegen ist das kein Kavaliersdelikt. Es sollte uns nicht passieren, vor verschlossener Tür zu stehen. Es sollte uns nicht passieren, Unversöhnlichkeit zu bewahren im Herzen. Es sollte uns nicht passieren, wir dürfen es nicht dulden, weil es uns die Seligkeit kostet. Willst du das riskieren? Wollen wir das riskieren? Wir haben heute den Abendmahlstisch vor uns. Und ich möchte einfach ermutigen, wenn dir jetzt in deinem Herzen klar wird, du solltest etwas bereinigen vor Gott. Du solltest mit einem Bruder, mit einer Schwester dich in eine Ecke setzen, rausgehen, solltest etwas bereinigen. Dann tu es heute, tu es jetzt, tu es gleich, tu es während dieser Predigt. Stört mich überhaupt nicht, wenn einer rausgeht und wieder reinkommt. Ganz im Gegenteil, ich freue mich. Und dann nimm am Mahl teil und dann lass dich erfüllen mit Gottes Frieden. Du wirst merken, die Konsequenz der Gehorsam, das belohnt Gott. Gott belohnt nicht, wenn du das auf heute Nachmittag verschiebst oder auf morgen und dann wieder vergisst. Sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, gehorcht ihm. Das ist sein Wille, das ist sein Wort. Es gibt ein Wort in 1. Johannes 3,10, da sagt der Apostel: Jeder, der nicht seinen Bruder liebt, ist nicht aus Gott. Jeder, der nicht seinen Bruder liebt, ist nicht aus Gott. Jede Schwester, die nicht ihre Schwester liebt, ist nicht aus Gott. Und ist ganz klar, wer nicht aus Gott ist, wer nicht von Gott ist, der geht auch nicht zu Gott. Wer nicht erfüllt ist von Gottes Geist, gehört auch nicht zu ihm. Ja, und dann geht es weiter im Vers 16. Paulus, ein neuer Gedanke, er spricht davon, Paulus hört davon, vom Glauben und von der Liebe und er dankt ohne Aufhören. Die wenigsten Menschen danken heute überhaupt noch oder sind dankbar. Noch weniger fahren fort mit Danken. Und die allerwenigsten danken ohne Aufhören. Aber auch darin will uns Paulus Vorbild sein, indem er demonstriert, dass er dankbar ist für die Gemeinde, indem er dankbar ist für seinen Weg, den er tun darf in der Gemeinde. Und er hatte wahrlich genug Probleme. Paulus war einer, der wohl kaum ein Problem war, was er nicht hatte. Verfolgung von innen, von außen, Hass durch die Juden, durch seine Volksgenossen, Verfolgung von der staatlichen Autorität, Verrat von eigenen Brüdern, von falschen Brüdern und so weiter. Es war alles da, abgesehen von den Schiffbrüchen und von den Schlägen und von all der sonstigen körperlichen Not, die er hatte. Aber er war dankbar, er dankte ohne Aufhören. Immer wieder neu. Dankbarkeit für das, was Gott in der Gemeinde tut. Man kann es auch so sehen, er ist dankbar für den Glauben und die Liebe. Im Glauben, das ist der Beginn. Er dankt für die Fortsetzung dieses Glaubens in der Bewährung, nämlich das ist die Liebe zu allen Heiligen. Währenddessen der Glaube, kann man sagen, die Grundschule des Glaubens ist, ist die Liebe zu allen Heiligen die Hochschule des Glaubens. Ja, das gelingt nicht auf Anhieb. Da muss man schon seine Schularbeiten machen im Glauben. Da muss man schon sein eigenes Herz immer wieder Gott zur Verfügung stellen und sich füllen lassen von seinem Geist, wenn man die Liebe zu allen Heiligen haben will. Hier gibt es auch kein Aussuchen. Hier geht es nicht nach Sympathie oder Antipathie, nach Charakter, der mir liegt oder der mir nicht liegt. Diese Liebe zu allen Heiligen ist unabhängig von menschlichen Eigenschaften. Wenn hier steht alle, dann sind auch alle gemeint. Alle Heiligen. Alle, die glauben. Alle, die in der Gemeinde sind. Und vom Danken kommt dann der Apostel zur Fürbitte. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, so sagt es uns Vers 17. Erst kommt Gott, Gott allein, mit Jesus Christus, in seinem Dank. Wie ist das bei uns in unseren Gebeten? Sind wir mit unseren Problemen immer an erster Stelle? Mein Schicksal, meine Gesundheit, meine Familie, mein Wohlergehen, meine Probleme, meine Krankheit, was auch immer. Schauen wir doch auf Paulus wieder. Paulus war bestimmt voller Nöte und voller Sorgen, aber immer voller Dank für seine Probleme, in seinen Problemen. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn, das stand für ihn immer im Vordergrund. Und Gott, der Vater, wird hier bezeichnet als der Vater der Herrlichkeit. Gott ist herrlich und ihn umgibt Herrlichkeit. Von ihm allein geht die Glanzherrlichkeit aus. Herrlichkeit im biblischen Sinn. Was ist das eigentlich? Können wir uns darunter etwas vorstellen? Die Bibel gibt uns verschiedene Zeugnisse von der Herrlichkeit Gottes. Zum Beispiel in Lukas 2, Vers 9, bei der Geburt Jesu auf den Feldern, die Hirten sahen die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes offenbarte sich in einem strahlenden Licht, in einem glänzenden, strahlenden Licht. Ist natürlich in der Nacht besonders gut zu sehen und zu erkennen. Ein anderes Beispiel ist die Begegnung mit dem Apostel Paulus. Wenn die Herrlichkeit Gottes Paulus begegnet, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen und einzubuchten, da begegnet ihm Gott als blendendes Licht, sodass er blind wurde oder zumindest vorübergehend nicht sehen konnte. Oder Gottes Herrlichkeit, haben wir Beispiele, erfüllen den Tempel. 2. Chronik 5, Vers 14, der irdische Tempel oder auch der himmlische Tempel, Offenbarung 15, Vers 8. In der Endzeit, wenn die Zornesschalen ausgegossen werden, wird der himmlische Tempel von Gottes Herrlichkeit erfüllt, steht da, und niemand kann hinzutreten. Niemand kann den Tempel Gottes betreten, der im Himmel ist. Oder die Herrlichkeit Gottes wird uns dargestellt im himmlischen Jerusalem, als der Glanz kostbarster Edelsteine. Offenbarung 21, Vers 11. Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit, Psalm 29, Vers 3. Oder die Herrlichkeit bei der Wiederkunft Christi, Markus 8, 38. Wenn der Herr kommen wird in seiner Herrlichkeit, so sagt es uns Markus. Herrlichkeit wird aber auch noch ganz anders offenbar, und zwar in der Gemeinde. Römer 8, Vers 30 spricht Paulus davon, dass die Gläubigen vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht sind. Nicht werden, sondern sind. Gott hat verherrlicht. Also die Gläubigen selbst sind Teil der Herrlichkeit Gottes. Ist uns das schon mal bewusst geworden? Petrus in 1. Petrus 4, Vers 13 und 14 spricht davon, wenn wir in Leiden und Schmähungen kommen, um des Namens Christi willen, dann ist der Geist der Herrlichkeit auf uns. Also im Leiden, im Dulden von Schmähungen, im Akzeptieren von Benachteiligungen wird der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf uns sein, in uns sein. Und Jesus selbst spricht von der Herrlichkeit in Johannes 17, die Verse 22 bis 24. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Christus will, dass du und ich, wie wir zu ihm gehören, dass wir sein Leib sind, seine Herrlichkeit sehen. Und indem wir die Römerstelle nochmal sehen, wir sind gerechtfertigt und wir sind schon verherrlicht, aber wir werden erst mit Christus offenbar, wenn er wiederkommt. Aber die Tatsache, dass du und ich, dass wir, die wir zu Christus gehören, schon verherrlicht sind, ist Geschichte, ist geschehen in deiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist und deiner Umkehr zu Christus. Gehörst du zur Herrlichkeit Gottes. Es ist nur nicht offenbar. Das wird sichtbar, wenn Christus wiederkommt. Wenn wir sein Wort richtig verstehen. Mehr geht nicht, Geschwister. Auch wenn die Maßstäbe noch so hoch sind im geistlichen Bereich, mehr geht nicht, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir zur Herrlichkeit Gottes gehören. Und das immer besser zu sehen und zu verstehen und sich das auch in seinem Herzen zu wünschen, dabei zu sein, dabei zu bleiben, das ist äußerst wichtig. Und deswegen bittet Paulus im Vers 17 um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Paulus bittet nicht um den Geist Gottes für die Gemeinde. Den hat sie schon empfangen. Er bittet um den Geist der Lebensweisheit. Sophia steht hier. Sophia, die Lebensweisheit. Und Apokalypsis, die Enthüllung der Gedanken Gottes. Das brauchen wir. Lebensweisheit und das Erkennen der Gedanken Gottes in der Enthüllung durch den Heiligen Geist. Das brauchen wir für unser Leben. Und dann wird uns das Lebensgeschehen, unser eigenes, die Geschichte, die Welt und der Gang der Gemeinde nichts Unklares bleiben, sondern dann werden wir es im Licht der Wahrheit der Bibel sehen. Denn er gibt uns, Vers 18, die erleuchteten Augen des Herzens, damit wir klar und deutlich sehen und erkennen. Warum? Damit ihr wisst, was erstens, Vers 18, die Hoffnung seiner Berufung ist. Zweitens, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und drittens, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hoffnung seiner Berufung, Herrlichkeit des Erbes, Kraft seiner Stärke. Drei ganz wichtige Begriffe, die wir auch jetzt noch ein wenig näher beleuchten wollen. Was ist die Hoffnung der Erwartung? Die Hoffnung seiner Berufung. Hoffen und Harren machten viele zum Narren. Gibt es ein Sprichwort, die Hoffnung stirbt am Letzten, ist ein anderes Sprichwort, alles das ist nicht gemeint. Menschliche Sprichworte, was Hoffnung angeht, sind nicht gemeint, sondern hier ist die Hoffnung gemeint, die sich auf Christus gründet. Die Hoffnung auf die Vollendung, die Hoffnung auf die Wahrheit der Offenbarung Gottes. Keine unklare, keine weltfremde Sehnsucht, sondern felsenfeste Hoffnung in der Gewissheit. Solche Hoffnung trägt und gibt Kraft, auch und gerade in Not und Leid. Diese Hoffnung rechnet mit dem, was kommt, und sie rechnet mit dem, wer kommt, Jesus Christus. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, so steht es in Hebräer 11, Vers 1, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Überführt sein und überführt werden ist so ein juristischer Begriff, drückt aber aus, die Wahrheit liegt auf dem Tisch, sie ist für alle offensichtlich, sie ist für alle erkennbar. Überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, das ist der Glaube. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ja, dann noch einmal ein Blick auf das Herrlichkeitserbe. Dieses Herrlichkeitserbe ist ein schon gegebenes und noch zukünftiges. Vorhin haben wir es gesagt, Römer 8,30, der uns verherrlicht hat, das ist eine Tatsache, die ist schon geschehen. Und Kolosser 3,4 versagt, dass wir offenbart werden, wenn Christus kommt. Aber wir brauchen nicht nur darauf zu warten, sondern es gibt auch schon eine Anzahlung auf das Erbe. Im Urtext steht hier Arabon. Da liegt so ein bisschen das Wort Bonus drin. Dieses Herrlichkeitserbe wird angezahlt, und zwar in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist die Anzahlung Gottes auf das Herrlichkeitserbe. Und das immer besser mit den geistlichen Augen des Herzens zu sehen und zu erkennen, ist ein Wachstumsprozess. Wenn ich gläubig wäre und in die Gemeinde hineinkomme, kann ich unmöglich alles gleich erkennen, was mir an Herrlichkeit, an Vollmacht, an Weisheit und an Gnade geschenkt ist in Christus. Das ist ein Werdeprozess, ein Wachstumsprozess, den jeder einzelne Gläubige durchläuft. Ein wiedergeborener Christ beginnt zu erkennen und lernt in der Heiligen Schrift Schritt für Schritt sein Herrlichkeitserbe zu sehen und zu erkennen und zu begreifen. Aber dieser Erbbesitz ist so gewaltig und unermesslich groß, dass wir es in diesem Leben nur erahnen können. Auch das ist biblische Wahrheit, 1. Korinther 2, Vers 9. Denn was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Keine menschliche Fantasie kann sich vorstellen, was die Herrlichkeit eigentlich bedeutet und ausmacht. Aber wir dürfen uns darauf freuen, im Glauben, in der Hoffnung, dass Christus sein Wort hält und uns genau das gibt, was er uns versprochen hat. Es ist wie mit einem Kleinkind, das Jahre braucht, um den Reichtum zu erkennen, den sein Vater, der Multimillionär, hat. Aber er ist von Anfang an Erbe. Er weiß es noch nicht. So ist es auch mit uns. Wir sind von Anfang an Erben der Herrlichkeit. Nur wir begreifen es im Glaubensleben Schritt für Schritt, welche Dimension das hat. Je mehr wir uns im Glauben in Gottes Wort vertiefen und sein Wort annehmen. Sagt jemand, ich bin aber gar nicht wiedergeboren. Was mache ich denn nun? Ja, es hat jemand mal gesagt, im Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Ich bin freiwillig bei den Erlösten im Himmel oder ich bin freiwillig in der Gottesferne in der Hölle. Da sind wir selbst herausgefordert, uns zu entscheiden, ob die Liebe, die Güte, der Lichtglanz, die Freude, die Herrlichkeit uns bestimmen soll oder ob wir in Ablehnung, Hass, Bosheit, Ichsucht, Finsternis und Leid verbleiben wollen. Jeder Mensch ist hier selbst vor Gott gestellt, sich das auszusuchen. Jeder hat die eigene Entscheidungsfreiheit, sich dafür oder dagegen zu stellen. Höre doch auf den Ruf Gottes. Gott legt dir vor den Weg des Lebens und des Todes. Entscheide dich richtig, ob du in der Herrlichkeit ankommen möchtest oder ob du in der Dunkelheit verbleibst. Die Entscheidung, wo du deine Ewigkeit zubringst, fällt heute in dieser Zeit. Alle sind gerufen, keiner ist ausgeschlossen. Christus ruft dich durch seinen Heiligen Geist, lass dich erretten. Gott liebt dich und will dich ganz in seiner Nähe haben. Soweit dieser Abschnitt von heute, Fortsetzung dann demnächst.